Folge 8. Abriss, Erhalt und Umnutzung. Die Geschichte der Erlanger Heil- und Pflegeanstalt. Ein Text von Fiona Bäumel und Sebastian Winter.
In den bisherigen Folgen unseres Podcasts haben Sie viel über die Geschehnisse innerhalb der Heil- und Pflegeanstalt Erlangen gehört. In dieser Folge rückt nun das Gebäude selbst in den Mittelpunkt. In seiner nun fast 200-jährigen Geschichte war es schon mehrfach Anlass für Diskussionen.
Die Geschichte des Gebäudes beginnt mit der Entwicklung der Psychiatrie in Deutschland. Im 19. Jahrhundert begann man, psychisch Kranke nicht länger nur wegzusperren, sondern auch zu behandeln. In dieser Zeit entwickelte sich das Anstaltswesen rasant. 1846 gab es auch in Bayern erstmals eine sogenannte Kreisirrenanstalt, die in Erlangen errichtet wurde. Nachfolgend entstanden insgesamt 8 bayerische Einrichtungen. Es gab Irrenanstalten in Mainkofen, Bayreuth, Erlangen, München, Klingenmünster, Irsee, Regensburg und Werneck. Außerdem entstanden auch weitere spezialisierte Einrichtungen, wie Altenheime, Waisenhäuser oder Arbeitshäuser. Einrichtungen, auf denen ansatzweise die Grundzüge unseres Sozialsystems aufbauen. Schon im Jahr 1818 hatte Johann Michael Leupold als Privatdozent die ersten psychiatrischen Vorlesungen in Erlangen gehalten. Sein Engagement führte schließlich zum Bau der zentralen psychiatrischen Einrichtung in Erlangen. Ab spätestens 1834 versuchte man dort nämlich, ein völlig ungewöhnliches Irrenhaus zu errichten. So nannte man damals Einrichtungen für psychisch kranke Menschen.
Das nach panoptischem Prinzip errichtete Gebäude zeichnete sich durch 4 zweigeschossige Flügel aus, die im rechten Winkel zueinander um einen zentralen, runden Beobachtungsposten angelegt waren. Die panoptische Bauweise diente vor allem der Überwachung der Patientinnen und Patienten. Als die Erlanger Anstalt dann nach 12 Jahren Bauzeit 1846 eröffnet werden konnte, war die Bauweise allerdings bereits völlig veraltet. Schon in den 1850er Jahren herrschte dort erheblicher Platzmangel. Daher wurden sofort Erweiterungsanträge gestellt. Die damalige Kreuzform der Anstalt ließ eine Erweiterung in dem bisherigen System allerdings nicht zu. Stattdessen entstand ein Pavillonsystem, das nahezu jedes Jahr Stück für Stück erweitert wurde. So entwickelte sich bis 1890 ein komplexes Gebäudesystem. 1846 wurde nicht Leupold, sondern sein ehemaliger Schüler Karl August von Solbrich der erste Anstaltsdirektor. Zunächst hatte die Anstalt keine Verbindung zur Universität. Als Honorarprofessor für Psychiatrie konnte Solbrich aber zumindest ab 1849 psychiatrischen Unterricht für Studenten in der Kreisirrenanstalt abhalten.
Um 1900 gehörte die Erlanger Anstalt zu den größten sowie besteingerichteten in Deutschland. Am 28. Mai 1901 wurde die Irrenheilkunde dann als Prüfungsfach für angehende Ärzte bestimmt. Somit entwickelte sich für die Universität die Forderung nach einer eigenständigen psychiatrischen Klinik, zu deren baldiger Errichtung es aber an den nötigen finanziellen Mitteln fehlte. Auf Vorschlag von Gustav Specht, einem Oberarzt der Heil- und Pflegeanstalt, wurden der Universität im nördlich gelegenen Teil der Anstalt, dem sogenannten Pflegebau, 2 Seitentrakte des Hochparterres und das Obergeschoss als psychiatrische Klinik überlassen. Am 1. Oktober 1903 übernahm Specht, zeitgleich zum ordentlichen Professor ernannt, 170 Patientinnen und Patienten zur selbstständigen Behandlung. Damit war die psychiatrische Klinik der Universität Erlangen gegründet. Ökonomisch, technisch und administrativ blieb die Klinik allerdings weiterhin in den Anstaltsverband eingegliedert. Ab 1914 führte der Psychiater Gustav Kolb, seit 1911 Direktor der Anstalt, die Familienpflege ein, also die Unterbringung psychisch Kranker in ihrer eigenen oder in einer fremden Familie, unter Kontrolle der Anstaltsärzte. So entstand eine neue Behandlungsmöglichkeit für entlassene Anstaltspatientinnen und Patienten, die man als Vorläufer der heutigen sozialpsychiatrischen Behandlungspraxis bezeichnen könnte. Schon im Jahr 1930 unterstanden im Gebiet um Erlangen und Nürnberg 4.200 Menschen der insgesamt 770.000 Einwohner der sogenannten offenen Fürsorge. Das Erlanger System, wie die offene Fürsorge genannt wurde, war damals die weitreichendste Einrichtung dieser Art in Deutschland. Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war von einem massiven Sparzwang gekennzeichnet. Ein Neubau der Klinik konnte weiterhin nicht realisiert werden. Allerdings stieg die Zahl der Krankenaufnahmen in raschem Tempo. Von 200 Patientinnen und Patienten im Jahr 1923 stieg die Zahl auf 550 im Jahr 1930 und hatte sich damit beinahe verdreifacht. Auch die NS-Zeit, in der das nationalsozialistische Regime katastrophalen Einfluss auf die Psychiatrie nahm, ist an Erlangen nicht spurlos vorbeigegangen. Wie Sie bereits in den letzten Folgen gehört haben, wurden zwischen 1940 und 1945 ungefähr 2500 Patientinnen und Patienten der Erlanger Anstalt im Zuge des als Aktion T4 bezeichneten Mordprogramms und des sich daran anschließenden Hungersterbens ermordet.
Die Befreiung vom Nationalsozialismus hatte in der Erlanger Anstalt einige grundlegende Veränderungen zur Folge. Der damalige Direktor Wilhelm Einzle und sein Stellvertreter Dr. Hermann Müller wurden entlassen. Der stellvertretende Direktor beging Suizid. Wie Sie in der dritten Folge dieses Podcasts erfahren haben, wurde Dr. Werner Leibbrand als neuer Direktor eingesetzt, der sich intern wie öffentlich klar von den grauenhaften Ereignissen im Nationalsozialismus distanzierte. 1949 wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Dr. Wilhelm Einzle und weitere Ärzte der Erlanger Anstalt eingeleitet. Aufgrund von Gutachten und Zeugenaussagen konnten bei den Ermittlungen keine Beweise dafür erbracht werden, dass in Erlangen eine gezielte Hungerkost durchgeführt worden war. Das Verfahren wurde daraufhin eingestellt. Tatsache ist, dass weder ärztliches noch Pflegepersonal aus Erlangen zur Rechenschaft gezogen wurde. Nicht für die Opfer der Deportationen in Tötungsanstalten und auch nicht für die Hungertoten.
Im Jahr 1959 wurde erstmals eine Verlegung der gesamten Anstalt in Erwägung gezogen, worüber in der Presse kontinuierlich berichtet wurde. Im Bereich des anstaltseigenen landwirtschaftlichen Guts Eggenhof in der Gemeinde Uttenreuth im Osten von Erlangen wäre genug Platz für ein mögliches Anstaltsgelände gewesen. Rund 85 Hektar Grund standen hier zur Verfügung, die Platz für eine moderne Anstalt geboten hätten. Ziel war es, die frei werdende zentrumsnahe Fläche als Entwicklungsraum für die Universität zu nutzen. Das Gelände der Anstalt war aus stadtplanerischer Sicht begehrt. Nach Meinung des damaligen Oberbürgermeisters Georg Michael Pöschke blockierte das Anstaltsgebäude die Entwicklung der Stadt nach Norden. Er bezeichnete das von einer hohen Mauer umgebende Gelände als Fremdkörper. Das Gelände sollte durch Straßen und Wege erschlossen werden, um neue Verbindungen zur nördlichen Vorstadt zu schaffen. Pöschke wollte außerdem der Universität bei der Weiterentwicklung helfen. Die finanziellen Probleme einer Verlegung der Anstalt erschienen dem Oberbürgermeister lösbar. Auch der damalige Rektor der Universität, Professor Dr. Karl-Heinz Schwab, stand der Verlegung der Anstalt positiv gegenüber. Die Leitung der Bezirksklinik wollte aber zunächst nur eine Modernisierung der Anstalt. Im August 1960 bat Dr. Heinrich Lades, Nachfolger von Oberbürgermeister Pöschke, den bayerischen Ministerpräsidenten um Mithilfe. Vernünftiger Kompromiss gesucht, titelten die Erlanger Nachrichten angesichts weitreichender Meinungsdivergenzen zwischen dem Bezirk und der Stadt Erlangen. Der Stadtrat Erlangen plädierte einstimmig für eine Verlegung der Heil- und Pflegeanstalt und den Erwerb des Geländes für die Universität. Die Bauzeit und Kosten für eine neue Anstalt wurden auf 7 bis 8 Jahre und rund 40 bis 50 Millionen D-Mark geschätzt. Am 15. November 1962 wurde dann ein wichtiger Grundsatzvertrag über die Zukunft des Geländes unterzeichnet. In diesem einigten sich der Bezirk Mittelfranken, Besitzer des Geländes, und das Land Bayern, Vertreter der Interessen der Universität, über das generelle Vorgehen. Man beschloss, eine neue Klinik an der Westgrenze des Erlanger Stadtgebiets zu errichten, dem heutigen Standort der Klinik am Europakanal. Die Stadt sollte die Erschließung des Geländes übernehmen, während der Freistaat Bayern laut Vertrag alle Kosten für Grunderwerb, Planung und Bau tragen sollte. Im Vertrag wurden dafür eine Übernahme der Kosten in Höhe von insgesamt etwa 47 Millionen D-Mark festgehalten. Allerdings beliefen sich die Gesamtkosten für den Neubau der Klinik später auf 76 Millionen D-Mark. Am 1. März 1963 kamen alle Landtagsabgeordneten Mittelfrankens im Sitzungssaal der Universität zusammen und besprachen das künftige Vorgehen. Der Rektor der Universität, Professor Dr. Georg Nöbeling, befürwortete die Verlegung der Heil- und Pflegeanstalt. Auf dem frei werdenden Anstaltsgelände sollte Platz für die Erweiterung der medizinischen Fakultät geschaffen werden. Mit Blick auf den bereits unterzeichneten Vertrag über die Verlegung sprach Universitätsrektor Nöbeling hoffnungsvoll von einer Grundsteinlegung im Jahr 1964. Tatsächlich sollte es noch bis ins Jahr 1977 dauern, bevor das neue Klinikum am Europakanal bezogen werden konnte.
In den 1970er Jahren gab es an dem Abriss des Großteils der Anstaltsgebäude zunächst kaum Kritik. Als einer der wenigen Kritiker positionierte sich der Erlanger Kunsthistoriker Dr. Dr. Herbert Paulus. Der langjährige Leiter der Städtischen Volkshochschule und Mitglied der SPD-Stadtratsfraktion schrieb damals in einem Leserbrief: Warum schweigen sich die Historiker aus? Fotos und Aktenmaterial ist genug vorhanden, um die einmalige Bedeutung dieser Anlage denkmalpflegerisch zu würdigen. Großer Widerstand gegen den Abriss regte sich dann Ende der 1970er Jahre unter Teilen der Studierendenschaft. Da Erlangen schon damals eine Universitätsstadt war, gab es viele Studierende, die verzweifelt Wohnraum suchten. Aus dieser Verzweiflung heraus entstand die von Studierenden getragene Bürgerinitiative Maximiliansplatz. Diese hatte sich zur Rettung des Wohnraums in der alten Hupfler gebildet, wie die Heil- und Pflegeanstalt umgangssprachlich genannt wurde. Die Universität hatte mit dem Gelände des ehemaligen Bezirkskrankenhauses insgesamt 5 Häuser mit großen Wohnungen und ein Schwesternwohnheim mit etwa 60 Apartments erworben. Diese sollten in einer zweiten Welle abgerissen werden. Die Bürgerinitiative Maximiliansplatz hatte die Idee, die Wohnhäuser Studierenden, Lehrlingen oder anderen Wohnungssuchenden zur Verfügung zu stellen. Die Forderungen der Initiative betrafen aber nicht nur die Erhaltung der Wohnräume und die damit verbundene Entlastung des überstrapazierten Wohnungsmarktes. Auch die Öffnung der idyllischen Parkanlagen für die Bevölkerung und die Nutzung der Räume als Übungsräume für Bands oder Werkräume standen auf der Forderungsliste.
Um den Druck auf die Verantwortlichen zu erhöhen, zogen ca. 50 Studierende in das Haus Maximilianplatz 3 ein und besetzten das Gebäude. Sie verweilten dort tagelang und verdeutlichten so ihre Ablehnung gegenüber den Plänen der Universität. Sie forderten, dass mindestens 3 Gebäude für die Studierenden als Wohnraum erhalten bleiben sollten. Nach etlichen fruchtlosen Gesprächen mit der Universität kam endlich eine klare Zusage über die weitere Nutzung der Gebäude. Der Auftrag für den Abriss würde so lange nicht vergeben, wie die von der Initiative geforderten Gespräche nicht abgeschlossen waren. Am 22. Mai 1978 teilten der Vizepräsident und der Kanzler in einem Gespräch mit, dass man bisher nur die Eigennutzung für medizinische Institute erwogen hatte. Für eine Bewohnung seien die Gebäude aufgrund ihres Zustands nicht geeignet und eine Renovierung sei zu teuer. Damit waren die Forderungen der Bürgerinitiative Maximiliansplatz nach Erhaltung und Nutzung der Hupfler in keiner Weise erfüllt. Die Fläche sollte in Zukunft als öffentlicher Parkplatz dienen. Gegen dieses Vorhaben sammelte die Initiative innerhalb kürzester Zeit 3000 Unterschriften. Es folgte ein Kompromissvorschlag von Kanzler Kurt Köhler. Dieser sah vor, dass 3 Studenten im besetzten Haus bleiben könnten, um nach dem Rechten zu sehen und um Plünderungen zu verhindern. Die Universität war mittlerweile auch nicht mehr völlig abgeneigt, der Stadt das besetzte Gebäude für eine zeitweise Wohnraumnutzung zu überlassen. Die Bürgerinitiative Maximiliansplatz erklärte daraufhin, dass die Verhandlungen zwischen Stadt und Universität kaum ihre Forderungen erfüllen würde und räumte am 2. Juni 1978 unter Protest das Gebäude. Mit dem Auszug wollten sie einer möglicherweise gewalttätigen Räumung zuvorkommen. Die Universität verfolgte ihr ursprüngliches Bestreben weiter und plante, 90% der Gebäude sofort abzureißen. Schließlich fand man aber dennoch einen Kompromiss. Das Erlanger Tagblatt berichtete:
Die Universität hat mit der Stadt Erlangen vorbehaltlich der Zustimmung des Stadtrats und des Senats der Universität am 31.05.78 vereinbart, dass das Gebäude Maximiliansplatz 3 mit Wirkung vom 01.06.78 der Stadt für eine befristete Nutzung zu Wohnzwecken überlassen wird. Der Vertrag wird noch am heutigen Tage unterzeichnet.
Zum 1. Juni 1978 übernahm der Freistaat Bayern als Bauherr der Universität das ca. 14 Hektar große Areal. Mit der Übernahme begannen sogleich die Abrissarbeiten an den Gebäuden der ehemaligen Anstalt. In der Umsetzung des sogenannten Bebauungsplanes Nummer 202 wurde bis 1978 zunächst der gesamte historische Bestand mit Ausnahme des Eingangsgebäudes am Maximiliansplatz und des Nordtrakts abgebrochen. Das große, freigeräumte Areal sollte bis zum zukünftigen Baubeginn begrünt werden und der Bevölkerung als Parkanlage dienen. Außerdem waren ein Hubschrauberlandeplatz und ein öffentlicher Parkplatz geplant. Spätestens Ende November 1978 sollte das frühere Gelände des Bezirkskrankenhauses dem Erdboden gleichgemacht sein. Alle Proteste der Bürgerinitiative oder der Öffentlichkeit kamen zu spät oder wurden nicht erhört.
Bei der Räumung der Anstaltsräume wurde offensichtlich datenschutzrechtlich hochsensible Unterlagen, die der ärztlichen und dienstlichen Schweigepflicht unterlagen, zurückgelassen. Im Juni 1978 wurden Bestände dieser streng vertraulichen Akten gefunden, die offen zugänglich waren. Die Bürgerinitiative Maximiliansplatz, die die Unterlagen gefunden hatte, übergab sie dem Bezirk Mittelfranken als ursprünglichen Besitzer des Gebäudes. Enthalten war eine Fülle von streng vertraulichem Material. detaillierte Krankengeschichten, ausführliche Schriftwechsel über Entmündigungsverfahren sowie Überprüfungsberichte von 1946 bis 1949, die sich mit dem politischen Verhalten von ehemaligen Beamten und Angestellten des Bezirkskrankenhauses in der NS-Zeit befassten. Auch rezeptpflichtige Schlaf- und Beruhigungsmittel wurden gefunden. Bereits 1972, noch vor der Übergabe des Geländes an die Universität, hatte man einen städtebaulichen Wettbewerb gefordert, der die weitere Entwicklung des Geländes gestalten sollte. 1980 wurde der Wettbewerb ausgeschrieben. In Sachen Begrünung sollte der Baumbestand geschont und die Grünzone an der Schwabachaue beibehalten werden. Mit Blick auf den Denkmalschutz blieben das Haus Maximiliansplatz 2 und die alte Stadtmauer am Ulmenweg erhalten. Die Vorstellung der Ergebnisse fand erst am 28. März 1987 statt. Die geplante Grünschneise erfüllte die alte Forderung der Bürgerinitiative Maximiliansplatz, jedoch gab es auch weiterhin Kritik. Der ehemalige Erlanger Oberbürgermeister und Heimatforscher Dietmar Hallweg hat die Baugeschichte des Anstaltsgebäudes in einem Aufsatz festgehalten. Er beschreibt, dass beispielsweise der Bund Naturschutz Bedenken gegen das Ausmaß der geplanten Baumaßnahmen hatte, wie sie der Gewinnervorschlag nach einigen Änderungen vorsah. Da sich der Bau des zweiten Teilabschnitts der Kopfklinik verzögerte, wurde als Kompromisslösung eine ca. 5 Hektar große Grünanlage angelegt, die bis 1993 bestand und sehr beliebt war.
Der Erhalt des Nordflügels der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt war aber weiterhin nicht vorgesehen. Einem Totalabbruch stellte sich der damalige Gebietsreferent des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, Dr. Michael Mette, entgegen. Sein Vorhaben wurde auch von Leserbriefen in den Erlanger Nachrichten und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz unterstützt, wie Dietmar Hallweg in seiner Baugeschichte der Anstalt erläutert. 1990 wurde das Gebäude dann in die Denkmalliste aufgenommen. Entscheidend an dieser Diskussion ist, dass sich der Blick auf das Gelände veränderte und die geschichtliche Bedeutung des Ortes in den Fokus rückte. Zunehmend geriet neben der historischen Bedeutung für die Psychiatriegeschichte auch die Dimension als Tatort des Patientenmords in den Blick der Öffentlichkeit, die bis dahin weder bei den Protesten der Denkmalpflege noch bei den Protesten der Studierenden eine Rolle gespielt hatte. So wurde auf Initiative von Auszubildenden des Bezirksklinikums im Jahr 1996 ein Gedenkstein am Maximiliansplatz enthüllt, der an die im Nationalsozialismus ermordeten Patientinnen und Patienten der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt erinnern sollte. Er steht noch immer vor der ehemaligen Direktionsvilla, in der heute die kaufmännische Direktion des Universitätsklinikums untergebracht ist. Im Jahr 2007 wurden außerdem in direkter Nähe des Mahnmals Stolpersteine gegen das Vergessen für 27 jüdische Opfer des NS-Patientenmords verlegt.
2 Jahre später, im Jahr 2009, sollte das verbliebene Anstaltsgebäude abgerissen werden, um den Platz für ein Forschungszentrum der Universität freizumachen. Doch um das geplante 27 Millionen Euro teure Projekt gab es einen Konflikt, denn das Gebäude der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt stand mittlerweile unter Denkmalschutz. Die Abrissgenehmigung wurde deswegen zunächst nicht erteilt. Um das neue Forschungszentrum möglichst kliniknah bauen zu können, wurde die Genehmigung aber schlussendlich doch noch gewährt und dem Abriss des monumentalen Baus der früheren Anstalt stand nichts mehr im Weg. Am 16.03.2012 war schließlich das Richtfest für das Forschungszentrum für Translationale Klinische Forschung, das TRC, Translational Research Center, das gleich neben dem letzten verbliebenen Anstaltsgebäude errichtet wurde. Die Universität hatte zunächst die Hoffnung, dass sich an diesen ersten Bauabschnitt weitere anschließen lassen würden. Zunächst hielt man an dem geplanten Totalabriss fest, um Platz für weitere notwendige Neubauten des Universitätsklinikums zu schaffen. Unter dem Einfluss kommunalpolitischer, denkmalpflegerischer, universitärer und zivilgesellschaftlicher Bestrebungen, über die die örtliche Presse ausführlich berichtete, änderten sich in den darauffolgenden Jahren die Planungen aber allmählich. Bereits 2015 hatten alle im Stadtrat vertretenen Fraktionen und Gruppierungen die Einrichtung eines Ortes der Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus in der Anstalt beantragt und die Verwaltung gebeten, einen Dialog in Gang zu bringen.
Vielen Erlanger Bürgerinnen und Bürgern reichte der 1996 errichtete Gedenkstein am Maximiliansplatz als einziger Ort der Erinnerung an die Opfer des NS-Patientenmords in der Stadt nicht mehr aus. Sie wünschten sich, dass stattdessen der übrig gebliebene nördliche Kopfbau der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt als authentischer Ort der Erinnerung erhalten bleiben sollte. Über diese Diskussion und den langen Weg zum Lern- und Gedenkort erfahren Sie mehr in der abschließenden Folge unseres Podcasts.